wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, meine Zuversicht. Gibt auch das andere, dass er mir Trost gibt, auch wenn ich überhaupt keine Glaubenskraft mehr habe. Gib mir, dass ich mutig sterben kann, wenn ich auch gar nichts fühle von froher Zuversicht. Im Jahr 92 war ich eingeladen zu einer Tagung des Lausanne-Komitees in Kalifornien. Und schon morgens um 3 Uhr war ich in Ulm aufgestanden. Und weil ich wusste, dass der Flug lang dauern wird, die 13 Stunden damals nach Kalifornien, habe ich noch am Donauufer gejoggt. Meine richtigen Jogging-Schuhe hatte ich schon eingepackt und hatte die alten Schuhe benutzt und mir dabei eine Blase am großen Zeh gelaufen. Die hat sich während des Flugs entzündet. Ich hatte Blutvergiftung bekommen, bin noch ein paar Tage in Kalifornien herumgehumpelt. Ich hatte einen wunderbaren Mietwagen und wollte noch ein paar sehen von Kalifornien, bis ich also nicht mehr konnte und in ein Hospital wankte. Dann nach einer halben Stunde der Arzt gesagt, Sie haben ganz hoch Zucker, wussten Sie das? Wusste ich nicht. Wir müssen wahrscheinlich Ihr Bein abnehmen. Und ich kann sagen, ich lag da auf der Intensivstation, der Aussicht, das Bein muss man abnehmen und war so schwach nach den 4 Tagen, denen ich durchgekämpft hatte. Fieber. Und plötzlich wurde der Vorhang auf die Seite geschoben, auf amerikanischen Intensivstationen. Geht es nicht so vornehm zu wie bei unseren deutschen Krankenhäusern. Und da stand ein katholischer Priester, man saß an diesem Betonriegel, an dem Kragen. Und als er sah, wie ich drin lag, hat er bloß gebetet, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Das Vater unser gebetet. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie tröstlich das für mich war. Vergib mir meine Schuld, das viele, was aufgewacht war, meinem Leben unvollkommen. Wie kann ich vor Gott, vergib mir die Schuld. Dein ist die Macht, auch die Sorge um die Angehörigen. Es gibt liturgische Formeln, auch der Herr segne dich und behüte dich. Es segne dich der allmächtige Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist, die eine große Hilfe für den Sterbenden sind. Ich komme gerade von einem Krankenbesuch in Sindelfingen. Ein katholischer Mitchrist, der dann und wann hier bei unseren Bibelstunden mit dabei war, als junger Mensch, als Ministrant gedient hat im Kölner Dom. Für den ist hilfreich, sogar noch lateinische Formeln aus der lateinischen Messe zu beten. In nomine Patris et Filii Sancti. Aha. Also Seiten, die da sind im Leben, dass sie in Bewegung geraten, wohl denen, bei denen solche Seiten da sind. Glauben Sie nie, dass der Kranke nichts mehr hören kann, noch sehr lange hört, auch der Sterbende und Schwerkranke. Ich erzähle ein paar Geschichtchen. Aber die sollen trotzdem Ihnen einiges illustrieren. Wir hatten im Ulmer Kreiskrankenhaus, im Schorndorfer Kreiskrankenhaus, eine fromme Station auf der Intensivstation, eine fromme Besatzung. Es waren lauter junge Leute aus Jugendkreisen, charismatischen Gemeinden, freikirchlichen Gemeinden. Die haben mich immer alarmiert, wenn jemand im Sterben lag. Kommen Sie geschwind. Und so hatten die mich alarmiert, aber ich konnte nicht gleich los. Ich war in einem Seelsorgegespräch und kam nach einer halben Stunde, als Schichtwechsel gewesen war und die fromme Besatzung abgetreten war. Und es waren rechte Krankenpfleger da, aber die haben gesagt, das hat doch gar keinen Wert, da brauchen Sie gleich gar nicht hineingehen. Die hört nichts mehr, die Kranke. Und da habe ich gesungen, es war abends, Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag. Deine Wundermilde diente mir zum Schilde den vergangenen Tag. Sei die Nacht auch auf der Wacht und lass mich vor deinen Scharen um und um bewahren. Decke mich von oben, vor der Feinde tob mit der Vaterhuld. Nach 10 Tagen war die Frau wieder aus der Intensivstation auf die Normalstation verlegt. ging aufwärts mit ihr. Und als ich sie besuchte, hat sie gesagt, oh, Herr Schäffbuch, was ich erlebt habe. Ich war so drunter, im Dunkel, das kann man gar nicht sagen, das war furchtbar. Bloß noch alles schwarz und dunkel. Und dann hat jemand gesungen, Hirte deiner Schafe, die wusste nicht, dass ich das war. Das hat sozusagen ihr wieder aufgeholfen. Die Erinnerung, dein Hirte Jesus, ich bin der gute Hirte der Schafe. Auch Sterbende, von denen wir meinen, sie hören nicht mehr, hören noch viel. Deshalb aufpassen, was am Sterbebett gesprochen wird. Charlotte Reilen, die vornehme Kaufmannsfrau aus Stuttgart, die sehr viel im 19. Jahrhundert für Stuttgart bedeutet hat, hat einmal einen Krampfanfall bekommen und hat mitgehört, sie hat alles noch gehört. Als die Angehörigen meinten, sie ist gestorben, sagt sie, ist jetzt gegangen. Wann machen wir Beerdigung? Reicht es noch die Woche oder nächste Woche, Mittwoch? Und wen laden wir ein? Wie benachrichtigen wir? Sie hat später gesagt, sei das Furchtbarste gewesen, was sie erlebt habe, dieses Geschwätz um ihre Beerdigung, um die technischen Dinge. Oft können für die Anteilnehmenden diese rein technischen Dinge, dass man jetzt einfach schaffen muss, wohl, dass man die Traueranzeige trug, auch ein gewisser Trost sein, dass nicht die ganze Last des Abschiedsschmerzes auf sie herunterfällt. Aber für den Sterbenden, den mitzubelasten, wie machen wir es denn, wenn mal Oma stirbt, wo machen wir? Also aufpassen. Der Kranke, auch der Sterbende, hört sehr lange. Und es wird wahr. Was der Apostel Paulus auch aus eigener Erfahrung geschrieben hat, unsere Trübsal, viel von der Trübsal geredet, die zeitlich ist und leicht, schafft eine über die Maßen unaussprechliche große Herrlichkeit. Wenn man in der Trübsal ist als ein Mensch, der Jesus gehört, dann schafft was. Sie können fragen, warum bis heute Bonhoeffer immer wieder zitiert wird, warum seine Gedanken, mitten in der Trübsal, vor der Hinrichtung im Konzentrationslager hat Gott ihm die wichtigsten Gedanken geschenkt, die tröstlichsten Worte, die heute noch die Christenheit erbauen, Jochen Klepper, in der größten Anfechtung, wie es weitergeht mit seiner Familie, mit ihm selber, Martin Boos, der Zeuge im 19. Jahrhundert, Ludwig Hofacker. Als er im Sterben war, kaum 30 Jahre alt, Finger waren amputiert wegen Tuberkulose, die Wassersucht ist höher gestiegen, sodass er gar nicht mehr liegen konnte, sondern bloß noch auf der Chaiselongue, auf dem Sofa sitzen konnte, nach Luft schnappend. Da hat sein Freund Wilhelm Roos ihm gesagt, wir warten ja auf den Himmel, auf die goldenen Gassen im neuen Jerusalem. Da hat der sterbende Hofacker gesagt, das ist nichts für mich, das ist zu flott für mich. Ich habe tausendmal mehr die Hölle als den Himmel verdient. Der große Prediger unseres Landes, der uns Jesus groß gemacht hat, in der Sterbensanfechtung ist zu flott für mich. Da gehöre ich nicht hin. Und der Wilhelm Roos ist von diesem Krankenbesuch weggeschlichen, wie wir oft auch von Krankenbesuchen wegschleichen werden. Habe ich das Richtige gesagt? Habe ich zu wenig gesagt? Zu viel? Habe ich das richtige Wort erwischt? Wir gehen nicht immer als Sieger davon. Deshalb hat er sich nach einer Woche kaum mehr gewagt zu dem kranken Hofacker und hat ihn getroffen, fast fröhlich. Er hat gesagt, Ludwig, Louis, wie ist denn gekommen, dieser Stimmungsumschwung? Da hat Hofacker gesagt, ich habe mir klargemacht, was es für eine Schande ist, dass der Heiland jetzt schon so lange seine Hände auch zu mir ausstreckt und ich nehme mich noch mit meinen Sünden und mit meinem Kleinglauben zu ernst, dass ich sage, ich bin's nicht wert. Jetzt habe ich mich einfach entschlossen, es gelten zu lassen, dass der Heiland mich liebt und mich angenommen hat. Verstehen Sie, da hat's geschafft. Das hat nicht der Wilhelm Roos gemacht als Besucher, der es gut gemeint hat, aber der Geist Gottes schafft. An Leuten, die dem Herrn Jesus gehören, selbst in der Trübsal, kann man Gott in Trübsal loben, hat der Hiller gefragt. Oh ja, der Heilige Geist, der schafft auch in der Trübsal. Überhaupt sollten wir dran denken, nicht immer, was wir dem Kranken und Sterbenden bieten, wie wir ihm helfen. Ist gut gemeint. Aber rechnen Sie auch damit, dass der Schwerkranke und Sterbende Ihnen etwas geben kann. Mein Großvater Schäffbuch war schon, früher hat man gesagt, schwer verkalkt, heute würde man sagen, dement. Hat immer wieder die gleichen Sachen gesagt und das meiste hat er sich nicht mehr erinnert. Und mich hat man als Theologiestudenten geholt, um den Großvater zum Sterben zu begleiten, Tag und Nacht um ihn zu sein. Und da hat dieser Kaufmann, er war Kaufmann, der mit jedem Pfennig rechnen musste, der zweimal sein Vermögen verloren hat, in der ersten Weltwirtschaftskrise und dann in der Währungsreform. Aber hat immer bloß wieder gebetet, einen Vers, dass ihn das Irdische nicht in Besitz nehmen soll. Aus dem Lied Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen, dass das irdische Leben nicht das Wichtigste ist. Das habe ich mitgenommen. Wie einer, der eigentlich mit dem Pfennig rechnen muss, frei werden kann, bis ins Sterben hinein. Und dann hat er den Vers gebetet, der ihm 1918, als die große Fieberwelle, damals die große Grippewelle in Deutschland war, in ganz Europa, war er schon einmal sterbenskrank gewesen. Da hat ihn sein Schwager besucht, der Gottlob Weiser, und hat den Vers gebetet, dem es am Schluss heißt, wenn du nur bei Jesus bist, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und er hat die eine Zeile gebetet, wo es heißt, wenn du nur bei Jesus bist, ein bisschen umgedreht, wenn nur du bei Jesus bist, und bis ins Sterben hinein hat der Großvater noch nach 50 Jahren immer wieder gesagt, wenn nur du bei Jesus bist. Er hat nicht mehr viel sonst gewusst, er hat kaum gewusst, dass ich Rolf heiße und sein Enkelsohn bin. Ist bis heute mit mir gegangen, wenn nur du, auch ich, bei Jesus bist. Sterbende können etwas geben. Für uns als Cousins war das Sterben unseres ältesten Vetters Heinz Stöffler, 1941 als junger Leutnant vor Smolensk verblutet durch den Querschläger einer russischen Panzergranate. Man hat ihn in einer Feldscheune abgelegt und vergessen, da ist er verblutet. Er war in die Schlacht hineingegangen und hat geschrieben, Munition ist verteilt, es wird ein harter Kampf werden. Aber ich gehe nicht hinein bloß mit der Munition, sondern mit dem Wort von Jesus. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und nachher hat man beim sterbenden Leutnant, Offizier, einen kleinen blutbefleckten Zettel gefunden. Grüßt meine Eltern, ich sterbe zuversichtlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das uns für Basen und Vettern, die Generation, aus der er war, bedeutet hat. Der Heinz hätte noch gern gelebt mit seinen 21 Jahren, mit den Gaben, die er hatte. Aber ich sterbe zuversichtlich, gespannt auf das, was kommt. Es hat uns geholfen, eine ganz neue Sicht zu bekommen und das musste immer wieder neu aufwachen, was Gott uns gegeben hat. Kranke können viel geben. Als unser Onkel, Großonkel Albrecht Kullen, schwer Prostata leidend in der Ulmer Hösel-Klinik lag, ich war als junger Vikar in Ulm, hat er einmal gesagt, ich habe solche Schmerzen, wenn man mich in den Ozean setzen würde, würde er zu kochen anfangen. So hat er es anschaulich gesagt, wie die Schmerzen sind. Und da habe ich gesagt, Onkel Albrecht, ich habe gerade ein Problem mit meiner Konfirmandengruppe. Da ist einer, der bringt alles durcheinander. Da hat er gesagt, jetzt bitte ich ihn, gibst ihm 20 Pfennig und sagst, er soll beim Bäcker zwei Brezel holen. Damals hat die Brezel noch 10 Pfennig gekostet. Und nachher war der Kerl wie umgedreht. Ich habe ihm das Vertrauen gegeben, nicht bloß angeschimpft. Der alte Onkel, Lehrer, hat mitten aus seinem Sterben mit den furchtbaren Schmerzen plötzlich seine pädagogische Erfahrung hervorgeholt und mir als jungem Vikar geholfen. Rechnen Sie damit, dass der Sterbende auch etwas Ihnen geben kann, dass Sie ihn um etwas bitten dürfen, auch um einen Rat. Und helfen Sie dazu mit, dass die ganze Atmosphäre in dem Raum, in dem ein oft todkranker Mensch ist, nicht belastet wird mit Problemen. Als Johannes Busch nach seinem schweren Autounfall in Sorge war, seine Frau war vorher von 6 Kindern weggestorben und jetzt war er 55 Jahre alt, auf den Tod schwer verletzt. Und sein Freund Wilhelm Jung hat gesagt, wie machen wir es denn, ist die Versorgung geregelt? Da weiß ich noch, wie er gesagt hat, der Johannes Busch, das macht der Schwager Adolf, das war mein Vater, abgeben. Und für meinen Vater, der viel beschäftigt war, war es die höchste Ehre nachher, für die Versorgung der 6 Kinder zu sorgen. Aber dass so etwas gibt, dass man auch die weltlichen Dinge ablegen kann. Dafür sorgt jemand. Da ist Tante Emma, guckt danach. Wer räumt mein Haus auf? Ach, der Helmut macht's. Gut, ablegen. Helfen dazu, dass Entlastung da sein kann. Alles weglassen, was nicht Ewigkeitsbedeutung hat und doch zugleich auch an die kleinen Dinge denken. Dass man auch zwischendrin mal Fenster aufmachen muss und frische Luft reinlassen muss. Und dass man ein paar von den alten Blumensträußen, die bloß noch vor sich hingammeln, hinaustun muss. Und dass man vielleicht auch ein bisschen kölnisch Wasser auf die Stirn tupfen darf. Und das vielleicht gut tut, mit einem befeuchteten Finger die Lippen, die spröten Lippen zu benetzen. Die kleinen Dinge nicht vergessen. Vielleicht auch zu sagen, ich habe mich so gefreut, als am letzten Sonntagmittag bei der ersten Frühlingssonne so viel Kinderwagen durch Korntal geschoben wurde, du gar nicht wusstest, dass man so viele kleine Kinder hat. Und plötzlich wird der Kranke nicht bloß seine Krankheit sehen, sondern auch die vielen Kinderwagen und die Frühlingssonne. Nicht zu viel schwätzen, aber vielleicht, wissen Sie, Sie müssen damit rechnen, dass der Geist Gottes Ihnen das Richtige eingibt. Mich hat gerade der Andreas Suss gefragt, muss man sich ein Repertoire eintun von Bibelworten, von Gesangbuchversen, von Ratschlägen, die man dann abrufen kann? Naja, auch bei dem Krankenbesuch vor 2 Stunden habe ich mir vorher überlegt, welche Bibelworte könnten in Frage kommen bei diesem Menschen oder welches lateinische Wort. Dann im konkreten Fall war es bloß noch wichtig, der Herr ist mein Hirte, er führet mich. Punkt. Nicht mehr weiter. Führet mich. Nicht auf rechter Straße. Da macht sich der Gedanke schon wieder krank. Was ist rechte Straße, Gesundheit oder Tod? Er führet mich. Amen. Lass auch das jetzt über dem Kranken gelten. Militärisches Bild, wenn ich sage, Sie müssen gefüllte Patronentaschen haben. Vielleicht können Sie sagen, Sie müssen bereit sein, dass der Heilige Geist bei Ihnen etwas abrufen kann. Jetzt kommt der Gesangbuchvers drin oder diese Zeile oder das Gebet. Bereit sein und man darf sich auch darauf vorbereiten. Aber man darf auch fragen, womit beschäftigst du dich? Wie gesagt, ich erzähle Geschichten. Im Jahr 62 vielleicht wurde ich, damals war ich junger Pfarrer in Ulm, angerufen. Wilhelm Busch, der Evangelist und Jugendpfarrer, hat gerade eine Evangelisation in Schweinfurt gehalten und am Wochenende ist das große Jugendtreffen des bayerischen CVJM in Schweinfurt, da war er Festprediger. Wir können niemand anders finden. Könntest du kommen? Könntest du dich freimachen? Ich habe zugesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich damals in Schwachheit gesagt habe bei den Treffen. Aber eindrücklich ist mir, wie Wilhelm Busch, der von mir verehrte Onkel, der Evangelist, von dem ich viel gelernt habe, gesagt hat, weißt du, ich habe oft im Essener Weiglehaus Geschichten ausgelegt von den Königen in Israel, wie sie falsche Weichen gestellt haben. Der Salomo mit seinen vielen Frauen, der David, Manasse, Leute mit einer gesegneten Vergangenheit, und plötzlich an einer Stelle haben sie Weichen falsch gestellt. Ich habe das im Weiglehaus erzählt, aber jetzt geht das noch mit mir. Wo habe ich in meinem Leben Weichen falsch gestellt? Dass der große Zeuge des Evangeliums angesichts des Todes umgetrieben wird von der Frage, wo sind bei mir falsche Weichen gestellt worden? Im besten Wollen. Es geht mit mir bis heute, dass ich mich fragen lasse, wo ist das, was in meinem Leben falsch gelaufen ist? Man kann von Sterbenden nicht bloß letzte Worte, dass der Goethe gesagt hat, mehr Licht oder auch mehr nicht. Keiner hat richtig verstanden, was er gesagt hat. Aber Sterbende können einem sagen, was wichtig war. Wenn unser irdischer Leib, diese Hütte, zerbrochen wird, wie es weitergeht, 2. Korinther, haben wir einen Bau von Gott erbaut, der ewig ist im Himmel. Unser irdischer Leib wird zerbrochen. Das können Sie bei Schwerkranken und Sterbenden erfahren. Und es ist erschreckend, wenn man selber erfährt, wie schwach man werden kann. Dass Sie dankbar sind für einen Menschen, der mit Ihnen einen Satz betend spricht, weil Sie selber keine Gedanken mehr, das jagt durcheinander die Gedanken, und Sie können keine Worte mehr formulieren, und Sie dürfen mit einstimmen. Amen. Wenn einer sagt, jetzt lass diesen Menschen dir gehören, Herr Jesus. Mitnehmen, wenn unser irdischer Leib dieser Hütte zerbrochen wird, das Entscheidende kommt erst. Wir haben einen Bau von Gott erbaut, der ewig ist im Himmel. Wir können es uns noch gar nicht vorstellen, wie das einmal sein wird, was Gott für seine Leute bereit hat. Muss das Sterben immer selig sein? Dass das letzte Wort ein Bibelwort ist, eine Segensstrophe. Das muss nicht so sein, es kann auch ein letztes Stöhnen sein. Aber der Geist Gottes kann wirken, dass etwas geschieht, was der Professor Paul Schütz so beschrieben hat. Er kam aus den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs. Er, der junge Pfarrer, zurück, der den Glauben an Gott verloren hatte und jetzt Pfarrer sein sollte. Er ließ sich so in einen letzten Winkel des Hunsrück versetzen, in ein kleines Dorf. Und nachher war er der große Zeuge des Evangeliums. Ich habe selten so einen geistreichen, edlen Denker als Theologen erlebt wie Paul Schütz. Er hat immer gesagt, wenn ich bei sterbenden und verstorbenen Bauern und Bauersfrauen auf den abgeschafften Gesichtern den Glanz der Ewigkeit Gottes gesehen habe, habe ich wieder angefangen, an Gott zu glauben. Der Geist Gottes kann bis übers Sterben hinaus an unserer Hülle, an dem zerbrochenen Hütte, zerbrechenden Hütte schaffen, wirken. Darf man Kranke fragen, hat der Andreas Hus gefragt, haben Sie Heilsgewissheit? Vielleicht ist das eine Überforderung, schon die Formulierung. Aber Sie dürfen dem Kranken sagen, Sie ahnen nicht, wie lieb Jesus Sie hat und dass er Sie sucht, auch jetzt noch. Sie dürfen ihn fragen, möchten Sie Jesus haben? Möchten Sie, dass ich Jesus anrufe? Und Sie werden sehr oft erleben, dass der Sterbende sagt, der vorher mit Kirche und Glaube und Bibel gar nicht viel am Hut hatte, ja, Und wenn das wahr ist, was im Evangelium erzählt wird, dass der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher noch im Tod, der vorher sicher nicht viel religiöse Gedanken hatte, plötzlich gesagt hat, der hat nichts Böses getan, dieser Jesus. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus gesagt hat, ich will dich mitnehmen, mit mir. Dann gibt es auch das, dass sie helfen, einem Sterbenden mit Jesus zu sein. Sie sind doch im Auftrag des Herrn Jesus da, nicht bloß als mitfühlender Mitmensch, sondern als einer, der einem Sterbenden helfen will zum ewigen Leben. Er hat ja auch all seine Sünden richtig bekannt. Gut, wenn er ihnen sagt, da ist so viel falsch gelaufen in meinem Leben, dürfen sie sagen, für euch und eure Sünden vergossen zur Vergebung. Fassen Sie es in die Worte der Abendmahlsworte, vielleicht versteht er es da besser. Jesus-Worte, die tragen. Ein Zuspruch für einen, der sich nach Vergebung sehnt. Meine eigene Mutter konnte sagen, ich darf es heute am Geburtstag eines meiner Brüder auch erwähnen, die Mutter, an der wir das hinaufgeschaut haben und dankbar waren für alles, was sie uns mitgegeben hat, sie konnte oft sagen, ich habe bei eurer Erziehung alles falsch gemacht. Und je älter sie wurde, hat sie darunter gelitten. War ernst gemeint. Und als sie dann im dritten Infarkt gestorben ist, hat sie uns Kindern einen Zettel hinterlassen, auf dem bloß stand, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Eure M. Das war eine Mischung zwischen Maria und Mutter. Alles, was vorher falsch gemacht war, weggetan. Wenn diese Gewissheit im Sterben da ist, sozusagen als letztes, neben der Gewissheit keinen Arzt mehr holen. Jetzt bin ich bereit. Dringende Bitte, bitte, Schwester Christine, keinen Arzt mehr holen. Dann kann man selig sterben und warten darauf, was das eigentliche Leben ist, nach diesem so rasch dahinzischenden Leben. Frage, darf man auch bitten, dass man erlöst wird? Mein Schwiegervater, als er gemerkt hat, dass so die ersten Anzeichen der Demenz kommen, als er morgens bei der Andacht zwar die Worte im Losungsbüchlein gelesen hat, aber nicht mehr aussprechen konnte, dass da wie eine Sprachhemmung war, hat er noch gebetet, Herr Jesus, nimm mich doch weg, bevor ich verdackle. Amen. Es war um 8:30 morgens und um 11:30 hat Jesus das Gebet erhört. Da wollte er eine Glühbirne auswechseln und ist von der Leiter gefallen und war tot. Man darf auch darum bitten, angesichts eigener Schwachheit, Herr Jesus, nimm mich weg. Und wer mit Jesus verbunden ist, darf das auch erleben, dass man mitten in der Schwachheit und im Leiden auch um Auflösung des Leibes, so haben unsere Altvorderen gesagt, bitten darf auf Auflösung des Leibes. Aber ich gehöre doch dem Herrn ewig. Das ist mein einiger Trost, beides im Leben und im Sterben, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin, dass ich ihm gehöre. Herr Jesus, danke, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Hilf uns, dass wir das auch anderen weitergeben dürfen. Und dass es für uns gilt. Amen. Jetzt haben wir noch Zeit für Ihre Rückfragen. Ich habe sie jetzt überschüttet mit dem, was mir wichtig geworden ist und versucht auch ein bisschen anschaulich zu sagen. Aber bitte fragen Sie nach, was ich beantworten kann, will ich gern tun, was ich nicht beantworten kann, will ich verstehen lassen. Wer fängt an? Thank you.
soll einen Besuch machen und dann nicht mitgehen? Oder war nicht in der Lage, das zu sagen, was hätte gesagt werden müssen? Wie kommen Sie dazu Frieden?
Ja, verstanden. Wenn man nicht dazugekommen ist, den Besuch, den man hätte machen wollen, zu machen, oder wenn man den Eindruck hat, ich habe es entscheidend nicht gesagt oder falsch gesagt. Ich selber sage bloß, Herr Jesus, ich bin ein großer Versager. Aber ich befehle dir diesen Menschen. Und ich habe oft genug erlebt, dass dann so ein Mensch, so ähnlich wie die Frau Krauter, sagte: Oh, ich habe unaussprechlichen Trost gehabt. Von der Frau Krauter habe ich, glaube ich, noch gerade erzählt. Lass mich gerade noch eine Geschichte sagen. Wir haben die Frau Krauter begleitet, die war eine Kriegerwitwe, die sich durchgebissen hat mit ihren beiden Söhnen und hat furchtbar Krebs gehabt und hat sich gewehrt und mutig die Krankheit getragen, hat bloß gesagt, wenn mal der Augenblick kommt, da ich merke, dass der Arzt nicht mehr helfen kann, dass ich austherapiert bin, da habe ich Angst davor, Herr Schäfbuch. Und eines Morgens rief der Oberarzt an vom Kreiskrankenhaus, es ist soweit, wir hatten uns verstanden, er wusste, um was es geht. Und ich bin etwas mit Bangen hingegangen, was ich an der Frau Krauter auch versäumt habe, zu wenig und was sage ich. Und da hat sie bloß gesagt, oh Herr Schäfbuch, ich habe eine Frau gefunden mit strahlendem Gesicht, furchtbar ausgezehrt, aber strahlend. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Bibelworte im Gesangbuchvers kennt. Der Herr Jesus hat mich getröstet mit so vielen Worten. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auswendig kann. Das ist wie ein Mantel, der um mich gebreitet ist. So habe ich auch schon. Wo ich versage, hat der Herr Jesus schon längst Hilfe bereit. Ich darf ihn darum bitten, sorg du dafür, ich bin großer Versager. Mein Leben, was ich versagt habe von meinen ersten Klassenkameraden an ein schlechter Zeuge Jesu, muss der Herr Jesus zurechtbügeln. Ich kann es nicht. Aber auch zeigen, wo kann ich jetzt, wo ich was versäumt habe, vielleicht an den Angehörigen wieder hereinholen. Nicht um wieder gut zu machen, sondern auch um mich zu stillen. Weil ich dann oft unter dieser Last seufze, auch wenn ich es den Herrn Jesus abgeben will, dass man sieht, jetzt will ich doch aufmerksamer durch die Welt gehen. Das nächste Mal versuchen, hilfreicher zu sein. Danke. Wo ist die nächste Frage? Vielleicht wollen Sie ergänzen mit Ihnen, Sie sind doch auch, haben auch Erfahrungen. Christina, aber Sie schaffen viel mehr mit Sterbenden und Kranken. Das sind immer die gesegneten Augenblicke bei unseren evangelischen Veranstaltungen, wenn die Augenblicke der Meditation kommen, der absoluten Stille. Wie wichtig ist es, was wir von der frühmittelalterlichen Kirche her kennen, sozusagen nicht bloß die letzte Ölung, sondern auch versehen mit den heiligen Sakramenten, so stand es früher in den Traueranzeigen. Unsere liebe Großmutter und Mutter ist verstorben, versehen mit den heiligen Sakramenten. Das heißt, das Mahl wurde noch gereicht und die letzte Ölung. Und es war früher auch in der evangelischen Kirche, in unserer Volkskirche üblich, dass man Menschen nicht ungetröstet sterben ließ. Das hieß, dass man ihnen das Mahl angeboten hat. Ich habe es als junger Pfarrer viel öfter noch angetroffen, in Ulm und dann auch noch mal in Schondorf gelegentlich. Aber es hat so allmählich den Charakter bekommen, um Gottes Willen, jetzt kommt der Herr Pfarrer, also jetzt geht es bei mir zum Sterben, wenn der das Abendmahl geben will. Was ganz Merkwürdiges passiert, dass bei wenig Menschen die Sehnsucht da ist, das Mahl zu empfangen. Aber wer einmal dabei war, was für ein Trost da sein kann, wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, wenn auch selbst der Kranke zu schwach ist, aus dem Kelch zu trinken, wenn man die Hostie leicht eintaucht, bloß ein Teil der Hostie, in den Wein und ihm auf die Lippen legt, Dazu ist die Hostie so leicht, dass sie dann im Mund zergeht, ohne dass jemand irgendwo beim Schlucken Beschwerden hat. In Ulm wurde ich gerufen oder habe begleitet den SA-Mann, der die Ulmer Synagoge 1938 angezündet hat und nach 1945 nach harter Bestrafung viel Buße getan hat, ehemaliger CVJMer. Und als der sterbend auch mit furchtbarem Kehlkopfkrebs, wochenlang konnte er nichts essen, dem habe ich das Mahl gereicht, bloß indem ich meinen Finger ein bisschen in den Wein eingetaucht habe und die Lippen benetzt habe, dann hat er gesagt, das ist wichtiger als Essen und Trinken. So sagt er, den spürbaren Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Also es gibt viele Möglichkeiten des Tröstens und wenn sie im Dienst sind, ist das der Reichtum, dass man auch das erfährt, wie wir benutzt werden auch von Jesus, um Sterbenden einen Trost zu geben. Und wir sollten alle Zurückhaltung aufgeben. Der ganze Bereich des Sterbens, der schweren Krankheit, ist allmählich belastet mit so viel Zurückhaltung. Oh, wir müssen Rücksicht nehmen und damit ja nicht der Eindruck entsteht. Vielleicht wartet der Kranke viel mehr darauf, dass wir davon sprechen. Und wenn es jetzt zu Ende geht, weißt du eigentlich, dass du dem Herr Jesus gehören darfst? Wenn er sagt, wie? Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass wir ihm gehören. Dass ihnen der Geist Gottes dann ein Wort gibt, an das sich ein ganz schwacher Glaube festhaken kann und wirklich dem Herrn gehören kann im Leben und im Sterben. Und erst recht, wer mit Jesus gelebt hat, ist bedürftig, dass ihm der Glaubenstrost gegeben wird. Jetzt haben wir viel von Sterbenden geredet. Mit mir sind sehr viele älter geworden, die früher in der Jugendarbeit standen, nach 1945 Jugendarbeit der ersten Stunde wieder. Und ich werde oft eingeladen zu 80. und 85. Geburtstagen. Und wenn ich dann ein Wort sagen soll, sage ich, unsere einzige Sorge ist, ob wir im Glauben auch durchhalten. Nicht bloß im Sterben, sondern wenn erste Anzeichen der Demenz kommen. Wenn ich beim Bibellesen merke, ich lese zwar den Abschnitt, aber habe ich überhaupt was behalten? Mir sind so viele Bibelworte geläufig, über die ich wegleise. Es gibt Alterserscheinungen, die nicht bloß mit Demenz zu tun haben, sondern mit Gewohnheit, mit Abgestumpftsein, dass nichts mehr in mich eindringen will, so wie ich Namen vergesse. Jetzt habe ich die Angst, wird mein Glaube durchhalten? Wenn der große Crash-Test des Altwerdens kommt, da brauche ich die christliche Gemeinde. Wir haben heute sehr viele, ich denke oft bei manchen Predigten, in denen ich sitzen darf, ich brauche doch nicht eine Auslegung von dem Abschnitt. Ich möchte mit aus der Predigt hinausgehen, Jesus lebt auch für dich. Wo kriege ich die Gewissheit? Wir müssen einander mehr Gewissheit zusprechen. Und wenn wir unter Christen zusammen sind, fröhlich zusammen, war es früher selbstverständlich. Der Heiner Völker als Landesjugendwart hat immer geheißen, bei dem ist keiner aus dem Zimmer gekommen, mit dem nicht der Heiner gebetet hat. Und wir denken heute, das ist ein bisschen komisch, wenn wir jetzt mit Beten anfangen. Nein, jetzt wollen wir vor das Angesicht Gottes treten. Wir brauchen untereinander auch des Glaubens Trost und die Ermutigung. Und dass wir wissen, dass ein anderer jetzt in der Fürbitte an mich denkt und mich hinein vor den Thron Gottes bringt. Punkt. Weitere Frage noch. Wir haben noch für eine Frage Gelegenheit.
Von mir jetzt die Hausbesitzerin, die hat 4 Monate jetzt ohne Knie war die jetzt in der Wohnung. Und sie hat jetzt heute den Termin für die Operation. Und ich wohne 6 Jahre drin und und jetzt bin ich, bevor sie jetzt ins Krankenhaus ging, hoch. Und ihr Mann war immer ja so, Abstand gehalten. Und dann habe ich sie so gesehen, sie hat ja auch geweint, weil das Risiko steht sehr gering für das dritte Knie, dass es gelingt bei mir. Und dann, ja, was Kollegin, habe dann gefragt, ob ich beten darf. Und weil sie hat gesagt, ja, jetzt hoffe ich, dass diesmal gut geht, und drückt die Daumen. Ich sage, das nützt sie nichts. Also jetzt, jede Operation steht in Gottes Hand. Die kleinste Operation muss der Herr gelingen lassen. Und dann sagt tatsächlich der Herr, also ihr Mann, ja, also ich kann beten. Und es war einfach auch dann, ja, ein Zeichen, dass jetzt der Mann es zugelassen hat.
Also gut, dass Sie darauf hinweisen, dass man fragen kann, darf ich mit, ich würde sagen, wird heute oft gefragt, wie können wir Jesus bezeugen? Muss ich sagen, ohne Jesus gehst du verloren oder wie mache ich es? Das Wichtigste ist mal zuhören bei Menschen. Was treibt sie denn um? Wenn so eine Krankheit da ist, besonders bei Hausgenossen, Nachbarn, darf ich einfach mal fragen, wie können sie es denn ertragen? Wie wirkt sich's aus? Kann ich ihnen irgendwo helfen? Und dann Zeit haben zum Zuhören. Und dann ist die weitere Frage, darf ich für sie beten? Wenn dann jemand sagt, da bin ich dankbar dafür, schon ein erster Schritt, dass man zum nächsten Schritt sagt, darf ich mit ihnen beten. Und dann müssen wir Christen aufpassen, dass wir, wenn wir das freie Gebet gewohnt sind, nicht zu viel Formulierungen bringen, sondern gerade wie der amerikanische katholische Pfarrer, Vater unser, das können Sie vielleicht selber beten, übernehmen. Wenn wir so frei aus dem Herzen beten, dann denken die Leute, so kann ich nie beten, das geht unmöglich. Also oft ist ein formuliertes Gebet, ein Gesangbuchvers, ordne unseren Gang Jesu lebenslang, führst du uns durch raue Wege, das können Sie vielleicht auch, oder wo findet man das? Da sagt man im Gesangbuch, da ich schlage sie Ihnen auf oder ich kopiere sie Ihnen raus. Ein Gebet auch in die Hand geben zum selber Beten. Also, dass wir die nicht überstürmen, aber anbieten. Heute ist das Anbieten so sehr wichtig und Sie werden erleben, dass im Normalfall Menschen sagen, bitte ja, viele Landtagsabgeordnete, Oberbürgermeister, mit denen ich zu tun hatte, habe ich gesagt, was macht Ihnen schlaflose Stunden? War nicht bloß ein Trick, sondern ich wollte hören. Und wenn ich am Schluss sage, darf ich mit Ihnen drüber beten? Ah ja, bitte. Ich habe das einmal im Krankenhaus erlebt, dass eine junge Dame sagte, nein, danke, brauche ich nicht. Aber sonst, mit mir war ein ehrbarer schwäbischer Handwerksmeister, mal bei einer Operation dann im Zimmer. Und ich habe gesagt, abends darf ich mit Ihnen beten. Ja, sozusagen, wenn Sie es nicht lassen können, dann machen Sie es eben. Und nächsten Morgen hat er gesagt, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen, wie heute Nacht, nachdem wir gebetet haben. Also man darf auch die Freude am Beten wecken. Oder als ich nach der Operation kaum mehr konnte, lag bei mir so ein junger Dachdecker, ehemals die Eltern in Bessarabien zu Hause. Und ich habe gesagt, könntet ihr nicht einmal da drüben meine Bibel holen? Ich sehe noch, wie der die Bibel mir gebracht hat. Er wusste gar nicht, wie er sie richtig würdig tragen kann. Nicht wie ein Dachziegel, sondern möglichst schön. In Berührung bringen auch mit den heiligen Dingen, das ist plötzlich auch möglich. Also es gibt viele Möglichkeiten, die unser Herr uns vor die Füße legt, auch wenn wir gerade selber krank sind. Darf man ein Botschafter Jesu Christi sein und auch entbinden? Letzte Geschichte. Als man mir klargemacht hat, da vor 8 Jahren, dass einige Lymphdrüsen befallen sind und dass ich nicht mehr viel machen kann, kam die Krankengymnastin, die mir helfen wollte, dass ich wieder ein bisschen aufrecht sitzen kann nach der Operation. Und habe gesagt, Sie sind heute bekümmert. Ich habe gesagt, ja, also ich habe keine gute Nachricht bekommen. Dann hat sie gesagt, wir haben unsere katholische Bibellese. Ich bin in einem katholischen Jugendkreis. Und da habe ich gelesen vom König aller Könige, der lebt. War ein unsagbarer Trost für mich, für einen katholischen Christen aus der Bibel, hat er Jesus bereit gehabt für mich. Also, man kann so seine Wunder erleben, selbst in Zeiten großer Schwachheit, wo der Glaube ganz gering wird und die Anfechtung groß, dass Jesus seine Leute bestimmt, auch bei solchen, bei denen man es gar nicht denkt. Vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie mich eingeladen haben. Und freuen Sie sich über jeden Tag, den Jesus Ihnen schenkt. Freuen Sie sich, dass Sie Schwache, Kranke, Alte, Demente begleiten dürfen, mit Mut dazu machen. Aber freuen Sie sich vor allem, berufen zum wahren, zum ewigen Leben. Danke.